Eine nachmittägliche Konferenz beim Chefredakteur war eine Seltenheit. Aber Cole, Kevin Hart und Mervyn Glazier, der Chef der Lokalredaktion, hatten auf dem Treffen bestanden und saßen ihrem Vorgesetzten nun gegenüber. Der Chefredakteur schob den Stapel Unterlagen zur Seite, die er unterschrieben hatte, und blickte seine Besucher an. »Also, um was geht es?« Cole sagte, »Tim Fitzpeterson wird überleben. Die öffentliche Bekanntgabe, wer die Bohrrechte bekommt, ist aufgeschoben worden, und die Gangster, die den Geldtransport überfallen haben, sind mit über 1 Million Pfund entkommen. Da ist irgendwas im Gange.« Der Chefredakteur zündete sich eine Zigarre an. »Und was, wenn ich fragen darf?« »Sie erinnern sich gewiss«, sagte Cole, »dass Kevin heute früh ziemlich aufgeregt in die Redaktionskonferenz geplatzt ist, weil er angeblich einen Anruf von Staatssekretär Fitzpeterson bekommen hatte.« Der Chefredakteur lächelte nachsichtig. »Schon vergessen. Wenn junge Reporter sich nicht mehr begeistern können, wie soll es dann erst um sie bestellt sein, wenn sie alte Reporter sind?« »Darum geht es mir gar nicht, Chef. Es könnte sein, dass Kevin wirklich auf eine große Sache gestoßen ist. Können Sie sich noch an die Namen der Männer erinnern, die Fitzpeterson angeblich erpresst haben? Cox und Lesky?« Cole sah Hart an. »Also los, Kevin.« Hart nahm das Bein vom Knie und beugte sich vor. »Ich habe einen zweiten Anruf bekommen, diesmal von einer Frau, die mir ihren Namen und ihre Anschrift genannt hat. Sie hat behauptet, ihr Mann, William Johnson, sei an dem Überfall auf den Geldtransport beteiligt gewesen. Man habe ihm mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen, sodass er sein Augenlicht verliert. Die Frau sagte, der Überfall geht auf Tony Cox Konto.« Der Chefredakteur sagte, »Tony Cox? Haben Sie die Sache weiterverfolgt?« »Es liegt tatsächlich ein gewisser William Johnson im Krankenhaus mit Schusswunden aus einer Schrotflinte im Gesicht. Und am Krankenbett wacht ein Inspektor der Kriminalpolizei und wartet darauf, dass Johnson das Bewusstsein wiedererlangt.« Der Chefredakteur, der einst als Gerichtsreporter seine Brötchen verdient hatte, sagte, »Tony Cox ist ein ganz großer Fisch. Ich würde alles glauben, was man über ihn erzählt. Ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Erzählen Sie weiter.« Cole sagte, »Jetzt ist Mervyn an der Reihe.« »Eine Bank ist in Schwierigkeiten geraten«, berichtete der Lokalredakteur, »die Jamaica Cotton Bank, eine ausländische Bank mit einer Londoner Zweigstelle, die sich intensiv am britischen Wirtschaftsleben betätigt. Sie gehört einem Mann namens Felix Lesky.« »Woher wissen Sie das?« fragte der Chefredakteur. »Dass die Bank in Schwierigkeiten steckt, meine ich.« »Ein Informant hat mir den Tipp gegeben. Daraufhin habe ich bei der Bank von England angerufen, um die Sache nachzuprüfen. Natürlich hat man mir keine konkrete Auskunft erteilt, aber ich konnte ziemlich deutlich heraushören, dass mein Informant vermutlich recht hat.« Der Chefredakteur nickte. »Tja, und welche Erkenntnisse bringt uns das?« Cole fasste zusammen. »Cox und Lesky erpressen Fitzpeterson. Fitzpeterson begeht einen Selbstmordversuch. Cox verübt einen Überfall auf einen Geldtransport. Lesky macht Pleite.« Er zuckte die Achseln. »Irgendetwas ist da im Gange.« »Und was haben Sie jetzt vor?« »Herausfinden, was im Gange ist. Ist das nicht unsere Aufgabe?« Der Chefredakteur erhob sich und ging langsam ans Fenster, als wollte er auf diese Weise Zeit zum Nachdenken schinden. Schließlich kehrte er an seinen Schreibtisch zurück und nahm wieder Platz. »Nein«, sagte er, »wir lassen die Finger von dieser Geschichte. Ich werde Ihnen erklären, warum. Erstens, wir können nicht voraussagen, ob eine Bank pleite macht oder nicht. Zweitens, wir dürfen nicht aufs Geratewohl behaupten, dass dieser oder jener für den Überfall auf den Geldtransport verantwortlich ist, mögen die Verdachtsmomente noch so eindeutig sein, es wäre Spekulation. Drittens, nach Aussage der Ärzte wird Tim Fitzpeterson überleben. Falls wir also in London nach dem Sexualleben des Staatssekretärs herumschnüffeln, wird man sich im Parlament sehr schnell die Frage stellen, ob die Reporter der Evening Post darauf aus sind, nur deshalb durch die Lande zu ziehen, um irgendwelchen Schmutz zu finden, mit dem sie Politiker bewerfen können. Nein, nein, solche Dinge sollten wir lieber den Käseblättern überlassen.« Er zuckte die Achseln und schaute die drei Männer der Reihe nach an. »Tut mir leid.« Cole stand auf. »Okay, Jungs, machen wir uns wieder an die Arbeit.« Die drei Journalisten verließen schweigend den Raum.